Brooks Vermächtnis ist ein Pen-and-Paper-Abenteuer, in dem es immer wieder zu Würfelwürfen kommt.
Hallo und willkommen zurück zu unseren Spezialfolgen von Brooks Vermächtnis. Juhu. Wir starten jetzt mit Folge 2. Und natürlich sind auch schon alle Kandidaten und Kandidatinnen wieder am Start. Diesmal kommen sie die Showtreppe ganz schnell runtergelaufen. Hier ist Philipp.
Werner McFun.
Philipp.
Lars.
Hallo.
Lars.
Natti.
Natti.
Hallo.
Natti. Und unsere aktuelle Titelverteidigerin, Tessa.
Tessa.
Hallo.
Tessa. Tessa weiß alles.
Ja. Ganz genau.
Tessa kennt die Antworten, die Fragen, egal.
So, schön, dass ihr wieder da seid. Es fühlt sich so an, als wäre das noch gar nicht lange her, dass wir Folge 1 aufgenommen haben.
Schön, dass du auch wieder Zeit gefunden hast.
Ja, du, ich habe ja sonst gerade nicht so viel anderes zu tun. Von daher, sehr gern. Wie motiviert seid ihr so?
Sehr motiviert.
Mega.
Glaubt ihr, ihr werdet mehr Punkte holen? Und ich hoffe, diese Frage allen außer Tessa.
Wir müssen einfach gemeinsam Tessa stoppen, Leute.
Ja. Tessa ist Fan. Ihr müsst sie gewinnen lassen und immer nett sein.
Sagen. Sonst richtet sich mein Hass nicht nur noch gegen Charles, sondern gegen alle.
Okay. Jetzt
wenn ich diese
leisten.
Folge nicht buzzer, kriege ich auf jeden Fall mehr Punkte als letzte Folge. Also.
Nee, nicht unbedingt.
Es könnte bergauf gehen.
Das stimmt.
Das stimmt.
Ich hoffe, ihr setzt mal einen Joker ein. Wink, wink.
Ja, daran wollte ich euch nämlich auch gerade erinnern, denn denkt dran, wir sind nämlich schon in Folge 2.
Das wissen wir.
Aber hier gibt es jetzt schon mal einen wichtigen Hinweis. Denn in dieser Folge macht es tatsächlich keinen Sinn, einen Joker einzusetzen. Weil es um Schätzfragen geht.
Schätze.
Und ich verrate euch jetzt mal den Titel unserer Folge, der da lautet: Gibt's das denn? Und ich erkläre euch jetzt mal, worum es geht. Ich stelle euch in dieser Folge insgesamt 5 Gegenstände vor, die innerhalb unserer beiden Staffeln Brooks Vermächtnis aufgetaucht sind. Ihr müsst raten, ob es den Gegenstand im 18. Jahrhundert wirklich schon gab oder nicht. Und ihr dürft alle eine Schätzung abgeben bei jeder Frage. Und wer am dichtesten dran ist, bekommt den Punkt.
Was heißt am dichtesten dran? Wenn du fragst, gab es das schon oder nicht, gibt es doch eine
Nein. Ihr müsst eine Jahreszahl raten, wenn ich euch die Gegenstände vorstelle. Und wer da am dichtesten dran ist, der gewinnt. Was bedeutet, dass es in dieser Folge auch keine Minuspunkte geben kann.
Oh, okay.
Besonders interessant für Lars.
Google schließen. Ja, hier wird nichts bei Wikipedia nachgeschlagen. Sondern verlasst euch einfach auf euer Gehirn.
Aber gibt es auch aufsteigend mehr Punkte?
Ja.
Also, aber alles 18. Jahrhundert.
19. Darum, quasi aufzudecken, ob die Gegenstände, die ich euch gleich vorlese, die in den Folgen auftauchen, ob es die wirklich schon gab. Und das decken wir auf, indem ihr ratet, in welchem Jahr dieser Gegenstand erfunden wurde.
Okay, aber Brooks Vermächtnis spielt im 19. Jahrhundert, oder? Laut meinen Aufzeichnungen.
Yes.
Okay. Was bedeutet also 18. Jahrhundert. Ja, okay.
Gut, ja, das tut mir leid. Natürlich, Tessa weiß alles, deswegen hat sie natürlich auch gemerkt, dass ich hier einen Fehler gemacht habe.
War ein Test.
Schon im 19. Jahrhundert gab.
War ein Tessa-Test.
Klassischer Tessa-Test. Sollen wir direkt starten?
Mhm. Ja.
Na klar.
Wir tippen das jetzt alle einfach hier.
Genau.
Rein.
Genau.
Okay.
Ja, genau. Also, ihr könnt das gerne gleichzeitig reintippen, ist aber egal. Schön wäre es, wenn ihr euch nicht ganz so viel Zeit lasst.
Du kannst doch einfach sagen, jetzt überlegen und dann sagst du 3, 2, 1, dann müssen alle abschicken.
Mhm. Ja. Machen wir so.
Ach so, und Moment. Wir überlegen, ob es die Gegenstände überhaupt gab.
Ja, also das tut ihr ja durch eure Schätzung.
Und wenn es die nicht
gab, wäre es wirklich schon ein Gummistiefel gegeben. Und wenn du dann sagst, ich glaube schon, weil der erste wurde ungefähr 1820 erfunden, dann impliziert das ja, dass du glaubst, dass es den da schon gab.
Ja, okay. Und wenn du jetzt sagst, Mähdrescher, und da muss ich aber reinschreiben, gibt's erst seit 1962.
Genau.
Und damit sage ich, dass es das noch nicht gab. Okay.
Genau.
Ah, okay. In jedem Fall schreiben wir eine Jahreszahl hin.
Immer nur mit einer Jahreszahl antworten.
Okay.
Nicht mit Ja oder Nein.
Ja.
Dann gibt's einen Minuspunkt. Gut. Wenn ihr bereit seid, würde ich direkt einmal mit unserem ersten Gegenstand starten.
Mhm. Jawohl.
Der da lautet Bleistift mit Glitzerradiergummi, wobei es hier primär um den Bleistift geht. Agent Cooper übergibt ja nämlich unserem Werner in Folge 8 von Staffel 2, das überraschende Wiedersehen, einen Bleistift mit einem Glitzerradiergummi, nachdem die Übergabe von Van Voorhis so einigermaßen glimpflich über die Bühne gegangen ist und Werner ihn fragt, ob er nicht irgendwie ein cooles Agenten-Gadget für ihn hat.
Ja, ja.
Was glaubt ihr, wann wurde der erste Bleistift erfunden?
Ich habe noch für einen Freund eine Frage.
Mhm.
Können auch Jahreszahlen vor dem 19. Jahrhundert vorkommen?
Ja, natürlich.
Okay.
Auch danach.
Ich gebe euch jetzt noch mal so 10 Sekunden. Und dann bitte ich euch, gleich eure Lösungen abzuschicken. Und go.
Uiuiui.
Ach, du heiliger Strohsack.
Crazy, ist weit auseinander. Das ist spannend.
Also,
das ist spannend,
ich sag schon mal dazu, einer von euch oder eine von euch ist nah dran. Eine andere von euch, ein anderer von euch, ist aber auch extrem weit weg.
Wer das wohl ist.
Willst du es vielleicht für die Zuhörer laut vorlesen?
Ja, mache ich gerne. Ich muss jetzt hier nur einmal ganz kurz checken, wer was geschrieben hat. Also,
oh, ich bin gespannt.
Lars Tipp lautet 1802.
Ja.
Natti tippt 1620, Tessa 1960 und Philipp 1865. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie es sich begab. Bereits vor 5000 Jahren sollen Ägypter bereits Rohre aus Schilf, Bambus und Papyrus mit Blei gefüllt und damit geschrieben haben.
Was?
Aber das lasse ich jetzt hier natürlich nicht als ersten Bleistift zählen, denn der erste sogenannte Bleistiftmacher wurde in Nürnberg aktenkundig, nämlich der Herr Friedrich Stettler. Das ist ja auch heute noch eine bekannte Marke für Stifte.
Mhm.
Und der hat den ersten Bleistift erfunden, 1662.
Oh mein Gott!
Nice,
ich habe einen Punkt gemacht.
Was für ein Punkt.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen
sehr,
Dank.
Sehr gut. Kleiner Fun Fact. Das Radiergummi wurde übrigens 1770 entdeckt von Herrn Edward Nairn, der herausgefunden hat, dass sich Bleistiftstriche durch Kautschuk entfernen lassen.
Ha. Mensch.
Was haben die denn
also
so
war es gar kein Problem, für Agent Cooper Werner einen Bleistift zu schenken.
Mhm. Lars, bei dir brummt's gerade.
Besser?
Jo.
Ja.
Hast du deinen Fuß vor mir?
Ich habe meinen Fuß auf den Tisch gelegt, also gegen den Tisch gelegt.
Ah, okay.
Was da rum
so, das war Runde 1. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu Runde 2. Das macht nämlich voll viel Spaß.
Ups,
Nummer 2. Es geht um den Gegenstand Fallschirm. Am Ende von Staffel 1, Folge 10, Expedition ins Ungewisse, drohen die Helden ja eine Klippe im Dschungel herabzustürzen. Werner improvisiert ja geistesgegenwärtig Fallschirme aus Zeltplane und Seilen. Kann es sein, dass Werner damit der Erfinder des allerersten Fallschirms war? Ihr könnt euch gerne eure Tipps überlegen. Und dann gebe ich euch wieder 10 Sekunden. Jetzt bitte eure Tipps abschicken.
Oh, ich bin gespannt, was ich sehe.
Ja, Nati, wir sind ähnlich.
Uha.
Oh, das ist dicht beisammen, das Feld.
Eieiei.
Oh, da muss ich ja selber erstmal gucken.
Jetzt frage ich mich, hat man vor Fliegen schon Fallschirme gebraucht? Oder
ja,
nicht?
Das ist die große Frage. Ist damit
ihr werdet euch wundern.
Hoi.
So, die Tipps unserer Kandidaten und Kandidatinnen sehen wie folgt aus. Natti tippt 1870, Philipp 1885, sehr nah dran. Lars tippt 1913 und Tessa 1910. Auch das Jahr, in dem der FC St. Pauli gegründet wurde übrigens.
Deswegen natürlich.
Wird es den Fallschirm vor dem FC St. Pauli gegeben haben? Wir schauen.
Ja, ich glaube schon. Wie sollen die denn sonst heil unten angekommen sein?
Also, es ist wie folgt. Erste Entwürfe eines Fallschirms gab es bereits 1470 in Italien. Aber im Jahre 1783 sprang der Franzose Louis-Sébastien Lenormand von einem Turm in Montpellier und kam dank Fallschirm unversehrt am Boden an. Daher gilt dieses Jahr als Beginn der Entwicklung des modernen Fallschirms. Und wenn mich nicht alles täuscht, Natti, dann ist schon wieder Natti am dichtesten dran.
Unglaublich.
Herzlichen Glückwunsch. Hier.
Tatsächlich war, danke, meine Überlegung, jetzt kommt der kleine Nerd raus. Dass in, ich glaube in Battlefield 1, wo man nämlich den Ersten Weltkrieg spielt, auch schon Fallschirme vorkamen. Deswegen dachte ich so, es muss auf jeden Fall vor dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. So.
Ziemlich gute Eselsbrücke.
Ah, was man bei Battlefield alles lernt.
Ja, toll, oder? Ja.
Mehr als bei Brooklyn Magic.
Deswegen habe ich auch 1913 genommen, weil das kurz vorm Ersten Weltkrieg war. Also nicht wegen Battlefield, aber wegen dem Ersten Weltkrieg.
Also was ich auf jeden Fall bei meiner Recherche mir gedacht habe, ist, dass ich wirklich extrem überrascht war, was für mega schlaue Menschen es auf dieser Welt gibt, dass sich irgendwie 1470 jemand schon überlegt, so, ich könnte ja mal mit einer Plane von einem Dach springen.
Das ist das, auf die Idee würde ich mich 20, ist das schlau oder nicht? Nee,
ich wollte auch vom Dach zu fragen, ja.
Die haben ja schon
Genie
gute Vorarbeit
oder Wahnsinn
geleistet.
Ah ja, für ja, unsere
für
Helden ist es auch
gute
gut ausgegangen.
Vorarbeit geleistet.
Das stimmt.
Mhm,
ja.
Das stimmt.
Und da wir ja gesagt haben immer, dass Brooks Vermächtnis so Mitte 19. Jahrhundert spielt, hat es den wahrscheinlich noch gar nicht gegeben und eventuell ist Werner der Erfinder des Fallschirms.
Nee.
Hä? Haben wir doch gerade gehört, dass
ich
das schon...
Ich hab doch gerade gesagt, dass der schon...
1400 irgendwas.
Im 18. Jahrhundert.
Ach so.
Nee.
Oh.
1783.
Nein, 80.
Ach nee, 1700.
Oh, ich habe gerade nur auf Nattis Zahl geguckt, aber stimmt ja. Die Zahl war ja früher.
Genau.
Werner ist nur ein Lukas. Copycat, ein Nachmacher.
Aber Werner ist ja kein Italiener und da es halt in Italien war, kannte er das vorher nicht, hat das dann spontan improvisiert. Der Clip in Guatemala. Der erste, der in Guatemala mit dem Fallschirm abgesprungen ist.
Ja.
Post aber nicht
gut.
Sicher gelandet.
Nicht sicher gelandet, nee.
Das stimmt.
Den Koch.
Ich würde einmal zu unserem dritten Gegenstand kommen, wenn ihr mögt.
Jawohl.
Jo.
Oh, ich Komm, bin Tessa. Dran. Moment, warte.
Du kannst noch aufholen. Ui, geil. Das passt ja perfekt zu unserem nächsten Gegenstand, denn es ist einfach 1A Fahrstuhlmusik. Ein geheimer Fahrstuhl verbindet ja nämlich das Unterdeck, das dem Großteil der Besatzung der Antigua lange vorenthalten wurde, mit der Kajüte des Kapitäns. Die Frage... Wann wurde wohl der erste Fahrstuhl erfunden?
Warte, reden wir da von einem Personenaufzug?
Ja.
Okay.
Das habe ich, glaube ich, sogar mal irgendwann nachgelesen oder so. Aber ich habe natürlich immer noch keine Ahnung.
Das ist schwierig.
Ich gebe euch jetzt noch 10 Sekunden.
Ich weiß, dass das irgendwie auf einem...
Tier.
Drei, Jahrmarkt war oder so.
Zwei.
Ist der gezeigt.
Wow,
eins.
Warte.
Los! Ich sehe schon eine Antwort, die ist richtig gut.
Haben alle abgeschickt.
Gut. Die Vermutungen unserer Spieler lauten: Philipp tippt auf 1885. Natti tippt auf 1902, Lars auf 1790 und Tessa auf 1893. So, und jetzt wird es halt ein bisschen tricky, weil es auch hier viele, sag ich mal, Aufzugsphasen gibt. Also der allererste Aufzug, der zum Beispiel für Essen oder Getränke benutzt wurde, den gibt es halt schon sehr, sehr lange. Also Warenlifte. aber wir suchen ja hier nach einem Personenaufzug. So, eigentlich wurde der erste Personenaufzug 1766 schon in der Kapuzinergruft eingebaut. Das ist aber nicht das Datum, was ich jetzt suche, denn das war, wenn ich mich recht erinnere, noch kein sozusagen automatischer Fahrstuhl. Also der musste schon noch per Hand hochgezogen werden.
Wenn du dich aber erinnerst,
mach es nicht so spannend.
Ich war dabei. Ja, ich bin
Frau
Kapuziner.
Ich musste immer ziehen damals noch.
Okay. Aber revolutionär war der Aufzug von Elisha Graves Otis, den er auf der New Yorker Weltausstellung vorstellte. Oh. Während der Demonstration befand sich der Amerikaner nämlich selber im Aufzug, als er das Seil durchschneiden ließ und die Funktion der Selbstbremsung demonstrierte.
Oh mein Gott.
Und das Ganze fand statt im Jahr 1853.
Ui.
Also, Philipp,
oh,
dein Punkt.
Vize Werner.
Wie viele Punkte
gibt es? Vielen Dank.
3.
Geil.
Damit hat Philipp 4.
Back to 4. Nice.
Ja, schade, Tessa, du warst sehr dicht dran auch.
Ja, ich hatte kurz Angst.
Ein paar Jährchen haben gefehlt. Ich so, 1800.
Oh
mein Gott. mein Herzschlag hat Einsatz ausgesetzt.
Ich hab mich an den alten Kapuzineraufzug erinnert, deswegen. Ja.
Da warst du nämlich dabei.
Ja, das tut mir natürlich leid, Lars.
Hättest vorher mal genau präzisieren sollen, welchen Aufzug du meinst.
Aber ich bin mir sicher.
Für mich war das klar, ich wusste immer, der alte zählt
Frage
nicht.
Bei der nächsten Frage.
Der alte Kapuziner kann es nicht sein.
Haben wir gleich gedacht.
Ich fand es ja hier ganz schön, dass es auch nochmal um eine andere Weltausstellung ging. Oh, ja, ich merke schon, Luke spielt die Musik ein, ich muss schnell den nächsten Gegenstand vorstellen.
Wir können auch noch über Weltausstellungen reden.
Okay, danke. Ja, ich fand es bei der Recherche ganz lustig, dass der eben auch auf einer Weltausstellung ausgestellt wurde, der ja tatsächlich ungefähr zu unserer Zeit stattgefunden hat, 1853. Mhm. Wasserrutschen, ja. Gab's ganz sicher auch.
Aber ich finde es schön, dass er auch so eine spektakuläre Demonstration gemacht hat von diesem Gerät.
Das war
vielleicht auch andere.
War Geräte. Wohl richtig krass. Hab ich gelesen. Da war wohl richtig Aufruhr im Publikum, weil die natürlich dachten, dass der jetzt stirbt.
Ja, aber wisst ihr, wo auch Aufruhr im Publikum war, als der Erfinder der E-Lok seine E-Lok demonstriert hat in Berlin.
Genau, das meinte ich nämlich.
Werner Müller hieß der, glaube ich.
Müller.
Hat ja direkt gezeigt, dass sie auch durch die Absperrung durch kann.
Ist das nicht schon, ist das schon passiert, wenn das hier rauskommt?
Hast du die Folge noch nicht gehört, die am Montag rausgekommen ist?
Ach, das war jetzt?
Vor ewigen Wochen, ja.
Ah. Stimmt, ja, das war die.
Aber das ist natürlich trotzdem von Lars ein wichtiger Hinweis, ne? Auch für die nächsten Folgen. Wir dürfen natürlich auf gar keinen Fall spoilern.
Ja, ja.
Auch wenn wir die Fragen der Zuschauer beantworten, die natürlich auch irgendwie schon so ein bisschen darauf abzielen, wann unsere Geschichte mal zu Ende ist. Also, ne? Touché.
Ja, aber alles bis zur Weltausstellung geht ja. Und die haben wir ja, da sind sie ja gerade erfolgreich, haben sie sich rausgestohlen.
Genau. Hey. Und bei uns.
Spoiler, ich hab's ja noch nicht gehört.
Waren wir nicht dabei, dass das rausgestellt
wurde. Oh nein, Tessa!
Aber.
Hat's noch nicht gehört? Oh.
Ups.
Tja, das war alles nur ein Scherz.
Live-Spoiler.
Hey, aber dann ist es Vorfreude. Vorfreude ist die schönste Freude. Und man weiß ja auch nicht, wer dieser Werner Müller ist.
Also, seine letzten Worte waren auf jeden Fall: Ich bin unschuldig.
So, ja. Ich fange jetzt mal meine Spieler hier wieder ein bisschen ein, denn wir springen jetzt mal von der Weltausstellung zurück in Staffel 1. Und der Gegenstand, um den es jetzt geht, ist ein Gebiss. Denn bevor es in Staffel 1, Folge 10, Expedition ins Ungewisse, in Richtung Dschungel geht, bekommt Charles, Werner und Ray ja noch den Auftrag von Kapitän Brooks, Edgar von Winsdorf zu überzeugen.
Nee, ich wollte wissen, ob die den Namen kennen, aber egal.
Okay. Ja, sicher kenne ich
den.
Der
gute Eddie.
Er soll am nächsten Morgen früh beim Hafen sein, das weiß doch jeder.
Wir sollten bei ihm übernachten und dann...
Genau. Eigentlich war ja die Aufgabe, dass die drei ihn davon überzeugen sollten, die Expedition zu begleiten. Leider haben alle drei Charaktere das ja vergessen und haben deswegen einfach nur da gepennt.
Pyjama-Party.
Bei von Winsdorf angekommen, haben die Helden ja sehr schnell festgestellt, dass er ein sehr auffälliges Gebiss trägt. Kann auch allen, die die Folge noch nicht gehört haben, das nochmal ans Herz legen, denn Luke macht da wirklich einen großartigen Job.
Ja. Großartige Performance auf jeden Fall.
Was ist denn eure Vermutung? Wann wurde das erste vollständige Gebiss erfunden?
Wurde vorher schon mal ein halbes Gebiss erfunden?
Also Zähne bestimmt.
Einzelne Teile? Naja, einzelne Zähne. Ah, Lukas?
Ja. Ich habe einzelne Zähne erfunden. Wer will einzelne Zähne kaufen?
Das kann da auch also wenn jemand wirklich sein. Ein ganzes Gebiss ersetzt wurde. Ist ja schon krass
genau.
eigentlich.
Genau, ich gebe euch noch 10 Sekunden.
Boah.
Du meinst es aber böse mit
oder
uns.
Oder 15.
Kann jetzt, ja, habt ihr wohl alle was getippt? Nur vier
okay,
Zahlen.
Ich hab was getippt. Das ist nicht das Problem.
Vier Ziffern.
Das muss ich ja erstmal ganz zurückerinnern, ready. Wann das war.
Okay, ich bin ready.
Jo. Dann los.
Boah, lass.
Oha.
Oh,
ich bin zu spät dran.
Ich glaube, es wird angefangen, taktisch zu tippen. Wenn ich mir die Tipps so angucke.
Aha.
Gut, also. Auch hier ist es natürlich wieder so, wie schon vermutet wurde, dass erste Zahnersätze bzw. einzelne Zähne, das ging halt schon sehr früh los. Erste Zahnersätze waren zum Beispiel aus Elfenbein, Holz oder sogar aus Knochen. Daraus wurden dann eben einzelne Zähne gefertigt und die wurden mit Hilfe von Draht an den gesunden Zähnen links und rechts befestigt.
Entschuldigung. Wollen wir noch vorlesen, was getippt wurde?
Ah ja, aber vielleicht. Ja. Okay. Ich merke schon, Lukes Job ist heute, mich zu unterbrechen. Ich sage jetzt meinen Satz nochmal ganz kurz zu Ende. Okay. Ja. Genau, dieser Zahnersatz wurde an den gesunden Zähnen links und rechts befestigt und das ging bereits im 12. Jahrhundert los. Also schon sehr früh, aber genau, es geht ja hier um den ersten vollständigen Zahnersatz. Und was haben unsere Spieler getippt? Lars sagt 1850, Nati ist dicht dran, sagt 1846, Phil tippt auf 1901 und Tessa ist 100 Jahre früher unterwegs, nämlich 1801.
Das ist wirklich ziemlich taktisch getippt jetzt. Ich glaube, ich weiß auch, wie die nächsten die nächsten Tipps
Erklär
sein
Erklär mir mal die Taktik. Ich hab keine Taktik gehabt.
Ich auch nicht.
Naja, egal.
Soll ich die Antwort jetzt verraten?
Bitte. Gerne.
Gut. Das erste vollständige Gebiss war natürlich nicht aus Elfenbein, Holz oder Knochen, sondern aus Porzellan. Und wurde von einem französischen Apotheker mit dem Namen Alexis Duchateau zusammen mit dem Franzosen und Zahnarzt Nicolas Dubois de Chemont gefertigt. Und das war im Jahre 1744.
Yes.
Tessa kriegt den Punkt.
Finally.
Sauber abgefahren.
Das kann ich schon zurücklehnen ein bisschen.
Damit landest du bei 7 Punkten.
Haha.
Platz 1.
Und wieder ist Tessa auf Platz 1. Sabalot.
Noch, ja. Die Fünfer kommt noch.
Gibt
Denn
ja noch
wir
eine
kommen
Frage.
Jetzt natürlich zu der Frage, so, die die meisten Punkte bringt.
Ah, na gut.
Genau. Last but not least. Vielleicht kann ja hier Lars bzw. Ray so ein bisschen punkten, denn die Frage orientiert sich jetzt so ein bisschen an seiner Vorgeschichte. Denn
an Alkohol.
In Jana. Wann wurde ein Alkohol erfunden? Denn in Rays Vorgeschichte wohnt er ja noch auf dem Jahrmarkt, auf dem er regelmäßig in Boxkämpfen gegen Halbstarke antreten muss. Und dort wohnt er in einem Wohnwagen. Und die Frage ist, wann wurde der erste Wohnwagen in Deutschland gebaut?
Uff.
Ich gebe euch 20 Sekunden.
Was bedeutet Deutschland? Komm. Also,
in Deutschland
bedeutet,
ja,
dass er in anderen Ländern schon früher gebaut wurde.
Aber was sind und welche deutschen Grenzen, meinen wir, zu welcher Zeit?
Ja,
ja und auch mit dem Sinn, mit dem Zweck, dass man damit in
genau.
Urlaub fährt oder einfach nur den Zweck, dass man damit da drin lebt?
Also schon zum drin wohnen jetzt, ne?
Ja.
Also immer drin wohnen.
Schon damit drin wohnen und auch der muss sich schon auch bewegen können. Ist ja ein Wohnwagen.
Aber ist noch egal, mit welchem Vorspanngerät sozusagen.
Also ich suche schon nach dem ersten richtigen Wohnwagen.
Aber also so eine, selbstfahren. Also wo man was vorspannt oder
okay. Ohne einen Esel, ohne ein Pferd, ohne einen Elefanten.
Okay. Ja,
ohne einen selbstfahren.
Aber ein Wohnwagen kann doch nicht selbst fahren.
Ja. Okay.
Hä, verstehe ich. Also mit dem Auto davor, mit dem Motor.
Nein, so ein Wohnwagen. Wohnwagen. Wo du das Fahrerhäuschen hast und hinten ist
der. Ja, das ist ein Wohnmobil. Das ist heutzutage Wohnmobil. Da. Also, ja. Wohnmobil. Ja.
Wo nix, kein Anhänger. So.
Ich bin verwirrt. Ich rate einfach.
Kein Anhänger. Du steigst in den Wohnwagen ein.
Ja, aber das ist ja ewig nicht. Es ist ja niemals gefahren, bis es Autos gab, bis es einen Automotor gab.
Ein Race-Wohnwagen wurde ja auch von der Kutsche gezogen.
Genau, aber Kutsche zählt ja nicht, weil Kutsche ist ja Pferd. Also was nicht biologisch gezogen wird.
Also wenn Anna sagt, sie möchte jetzt einen Wohnwagen haben, der von alleine fährt, kein Anhänger ist, dann ist das jetzt
also die Frage. Also ich bin mir mittlerweile nicht 100% sicher, ob es sich hier um einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil gehandelt hat, was ich suche. Aber ich glaube, dass es gerade nicht so ausschlaggebend für eure Tipps, ehrlich gesagt, ist.
Ja, zum Beispiel diese Anhänger, mit denen halt Zirkusleute unterwegs waren, die wurden ja gezogen von Tieren.
Oder so.
Und da haben die drin gewohnt auch. Zählt sowas?
Nee.
Oder die Kutsche, mit dem sie Amerika besiedelt haben.
Ich habe ja gerade gesagt, es wurde nicht von einem biologischen Wesen gezogen.
Okay, okay. Okay.
Ich habe meinen Tipp.
Okay, ich bin auch.
Wenn ihr bereit seid, dann feuert gerne eure Tipps ab.
Jetzt.
Eieiei.
Oha.
Oh, das ist so knapp, Leute. Krass. Okay. Also, die Tipps lauten: Philipp tippt auf 1902. Lars tippt auf 1940, Tessa auf 1934 und Natti auf 1928. So, also, in England wurden
Nazis.
Bereits...
Nazis, die in Urlaub fahren wollen.
Genau, Kraft durch Freude.
Kraft durch Wohnwagen, Freude.
Okay.
Ich schneide die Folgen nicht.
That went dark real fast. In England wurden bereits Ende des 18. Jahrhunderts sogenannte touristische Reisewagen benutzt, die von Pferden gezogen wurden und meistens eine Schlafkoje, einen Tisch und eine Sitzbank beinhalteten. Aber der erste richtige Wohnwagen in Deutschland hat Arist Detlefs erfunden und den hat er nämlich für seine Frau, die Künstlerin Friedel Edelmann, bauen lassen. Die wollte ihn nämlich gerne auf seinen Reisen begleiten und gleichzeitig einen Ort zum Malen haben. Daraufhin hat er gesagt, gar kein Problem, Girl, ich baue dir einen Wohnwagen. Und das Ganze war 1931. Was bedeutet, wir haben ein Tie.
Oh mein
Nein.
Gott. Kriegen wir beide 5 Punkte?
Ich würde sagen, ja.
Ups, hat mich verklickt.
Ich wollte erst 33 sagen.
Stopp jetzt! Ah!
Luke! Okay. Hey, yay, Tessa!
Wow.
Geil!
Also Tessa und Natti haben einen Teil, falls es nicht alle mitbekommen haben.
Ja, plötzlich wurde irgendwie die Musik so laut. genau. Also, wir hatten jetzt hier tatsächlich einen Gleichstand. Nicht schlecht. Sehr, sehr gut geraten. Und wir schauen uns jetzt einmal den aktuellen Punktestand an. Ich sag mal so, bei Lars hat sich nicht viel verändert.
Aber keine Minuspunkte.
Minus 1.
Ich habe mein Ziel erreicht, ja.
Ja, ja.
Mehr Punkte gemacht als in der
ersten
Runde. Es ist nicht verbessert, sozusagen, in dieser Runde 1.
Philipp hat 4 Punkte.
Yes.
Natti 8 und Tessa 12.
Oh mein Gott.
Wow, wow, wow.
Gut, dass ich so schlecht in Mathe bin, dass es jetzt jedes Mal für mich eine totale Überraschung ist.
Ja, aber guck mal, ich bin auch schlecht in Mathe und ich muss hier parallel noch die Punkte ausrechnen. Ja. Es macht mir auch, treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn.
Ich rechne nicht nach, Anna.
Gut.
Tessa, möchtest du deine Gewinnerrede halten?
Ein weiteres Mal bleibt mir nur zu sagen, ich danke der Community für den Auftrag, euch hier zu vertreten. Ich werde mir auch in Runde 3 und in Runde 4 höchste Mühe geben, weiter zu gewinnen.
Vielen Dank. Anschließend würde ich gerne direkt einmal die Frage an unseren Spielleiter richten. Luke, wer ist denn dein Favorit?
Ja, Tessa ist immer noch meine Favoritin, weil sie hat die meisten Punkte und Lars ist mein Antifavorit. Er hat die wenigsten Punkte.
Verstehe.
Das ist jetzt aber gemein.
Aber man muss sagen, manchmal wendet sich das Blatt.
Bist du ein Mann mit Verstand?
Manchmal wendet sich das Blatt und jemand macht so viele Minuspunkte, dass er am Ende wieder bei Pluspunkten ankommt und gewinnt.
Hä?
Okay.
Probiere ich gleich mal aus.
Danke für diesen Beitrag.
Bitteschön.
Wie schon in der letzten Folge wollen wir jetzt zum Schluss natürlich noch ein paar Fragen aus der Community beantworten. Und wir würden hier direkt einmal mit Frage Nummer 1 starten. Die kann wahrscheinlich mal wieder unser Spielleiter am besten beantworten. Sie lautet: Warum habt ihr euch dazu entschieden, einen Podcast zu machen?
Ja, Podcasts sind das Medium der Zukunft.
Aufstreben.
Das hast du schon 2017.
Ja, das hat man, genau. Tatsächlich. Also ich habe zu dem Zeitpunkt gerne Podcasts gehört und es gab in Deutschland, auf Deutsch, noch nicht wirklich viele solche improvisierte narrative Formate und dafür aber auf Streamingdiensten wie Twitch oder YouTube schon haufenweise. Und ja, warum nicht das Ganze machen, ohne dass man dabei vor der Glotze hängen muss, sondern man kann beim Hören abwaschen und Fahrrad fahren und Fußball spielen und surfen und zum Mond fliegen. Alles meine Lieblingshobbys. Und darum, warum nicht Podcast? Was ist denn die Alternative? Twitch?
Das ist die Alternative. Oh. Ich würde
Nein, Podcasts sind,
eine...
Podcast sind cool. Hört mehr Podcasts.
Das stimmt.
Du warst einfach First Mover damals.
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe nicht so genau nachrecherchiert.
Man muss ja auch sagen, weil das Ding 2017 rauskommt, da war auch ein bisschen Vorbereitung dabei. Also wir haben bestimmt ein Jahr vorher oder so angefangen. Weil Lukas hat dann eineinhalb Jahre vorher angefangen, sich darüber Gedanken zu machen.
Das stimmt tatsächlich. Wir haben unsere erste Besprechung zum Podcast, glaube ich, schon November 2016 gehabt. Also fast ein Jahr vorher.
Ein Jahr.
Ja.
Krass. Ich würde da jetzt direkt einmal eine Anschlussfrage hinterher schieben. Es möchte nämlich jemand wissen, wie seid ihr auf die Idee für die Geschichte gekommen und was hat euch inspiriert?
Wir.
Ja, bestimmt kommen auch noch Fragen, die alle beantworten können, aber ich glaube, die Frage muss ich beantworten. Was hat mich inspiriert? Ich habe mir die Jules Verne Collection gekauft und sie nie gelesen. Aber mir vorgestellt, was da bestimmt so drin passiert. Anna, du hast ja die Collection gelesen. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie nah ich rangekommen bin an meine Vorstellung.
Doch. Also da erkennt man natürlich schon so ein paar Sachen. Ne? 20.000 Meilen unter dem Meer. Da sind schon ein paar Parallelen zu Olaf und seinem U-Boot zu erkennen auf jeden Fall. Beziehungsweise auch zum Kapitän natürlich. Also Captain Nemo und Kapitän Brooks haben ja doch schon so ein paar Ähnlichkeiten und natürlich auch in 80 Tagen um die Welt ist so ein bisschen, da erkennt man schon leichte Züge, natürlich vor allem durch die schöne Heißluftballonszene, als Adelia im Heißluftballon gefangen ist in 80 Tagen um die Welt, legen sie auch eine große Strecke per Heißluftballon zurück. Da merkt man schon, dass Luke ungefähr gut abschätzen konnte, was Jules Verne sich damals so überlegt hat.
Damals, ja. Ja, und ich liebe Abenteuergeschichten einfach. Oh, eine
Frage aus dem Publikum. Ich habe mich ja ausreichend auf dieses Quiz vorbereitet und bin immer wieder über eine Sache gestolpert, und zwar über die teilweise verrückten Namen der Nebenfiguren. Und habe mich gefragt, wie seid ihr eigentlich auf die ganzen Namen gekommen? Inspektor Bumblebee oder jetzt weiß ich natürlich gerade keinen anderen mehr, aber...
Alphons und Belfons.
Alistair.
Alphons und Belfons.
Alphons, Belfons.
spontan tatsächlich eigentlich fast alle. Also außer, also ich habe vor, es existiert tatsächlich ein NPC-Sheet, wo ich mich am Anfang hingesetzt habe und alles aufgeschrieben habe, was es an Nebencharakteren gibt. Und da habe ich zum Teil die einfach selber überlegt, zum Teil über Namensgeneratoren. aber alles, was danach kam, also eigentlich alles, was so nach Folge 1, 2, also jeder, der in Folge 1 oder 2 noch nicht aufgetaucht ist, das ist eigentlich fast alles einfach zufällig im Moment ausgedacht.
Dazu habe ich auch eine
Props
Frage.
Props an dein Brain.
Aber bei Belfons, der heißt tatsächlich so, weil Werner die Connection machen sollte, dass es der Bruder von Alphons ist.
Ja. Das ist auch eine richtig geile Storyline noch geworden. Also ich habe ja heute mir noch mal ein paar Folgen angehört, wieder auch als Vorbereitung. Und die Connection mit Belfons, die zieht sich ja auch bis zum Staffelfinale, zweite Staffel. Also es ist halt echt krass, ne, was da aus diesem... Ich mache Leute ja nur heiß, dass es geil ist, dass es sich durchzieht. Das ist halt ein Leitmotiv so. Also Belfons ist echt ein starker Nebencharakter geworden so.
Ja, das stimmt. Obwohl ich erst so ein bisschen dachte, oh, wie viele Fongses werden noch kommen? C-Fongs, D-Fongs? C-Fongs.
Aber das habe ich aber auch gedacht beim Anhören, dass ich das cool fand, dass diese Connection da damals schon so aufgebaut wurde und dann.
Ja, das ist
und auch
lustig,
schon der Konflikt zwischen Belfons und Charles und mir, weil der später auch nochmal eskaliert. Und das zeichnet sich auch schon im Dschungel ab.
Ja,
also es ist unglaublich, Foreshadowing.
Ja, das ist wirklich cool, dass Belfons ist irgendwie so ein Fels in der Brandung. Er wird irgendwie. Er spielt eigentlich nie so eine richtig große Rolle, aber er ist irgendwie immer da.
Ich wollte gerade sagen, er ist nie da.
Ja, er ist auch meistens nicht da. Aber
in unseren Herzen aber schon.
Ja, und Werner hatte ja auch so eine ziemlich persönliche Motivation, sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Ja, genau.
Gut,
toll.
Was wohl auch Team werden wird.
Das verraten wir nicht. Nee. Und
ich hätte noch eine Frage gerade. Darf ich die noch stellen oder ist doof?
Ja.
Und zwar bezieht sich die auf die Stimmen, die du dir den Charakteren gibst, wie viel Gedanken du dir vorher machst, weil es ja einfach schon mega viele sind. Und natürlich ist es super schwierig, die immer beizubehalten und dann wieder aufzugreifen später. Aber ich habe mich halt immer gefragt, ob du dich in der Vorbereitung auf eine Folge zu Hause hinsetzt und dir für die drei Charaktere, die neu kommen, die Stimmen vorher erprobst oder ob das einfach irgendwie passiert.
Nee, gar nicht mehr. Also am Anfang ja. Also vor den ersten Folgen habe ich geübt. Tatsächlich eigentlich fast nur für Alistair, Bumblebee und weiß ich nicht, wer kam da noch vor. Und dann war mir das aber zu blöd, weil ich auch gemerkt habe, dass ich das echt nicht halten kann. Und ich habe jetzt nur noch so Archetypen-Stimmen. Also wenn jemand dick ist, dann redet er halt wie alle anderen auch, die dick sind.
Wow. Okay. Body Positivity, aber trotzdem.
Ja, genau. Also sind trotzdem tolle Persönlichkeiten. Wird das ein...
Ja.
Zeit für die Abmoderation. Zeit für die
Abmoderation. Das war wieder so ein Spruch von Luke, wo man kurz eine Schweigeminute einlegt.
Ah. Ungefähr so war das, warte mal.
Ganz genau. Ich habe jetzt noch eine Frage, die sich an alle Spieler richtet. Und zwar, und das finde ich ist eine richtig, richtig geile Frage, wenn alle Spieler den Charakter mit einem anderen Spieler tauschen könnten, wen würden sie nehmen?
Also nur mit den Spielern tauschen, nicht mit allen Charakteren auf der Welt. Also bei Volksvermächtnis.
Nein, nee, also unsere Hauptcharaktere, wenn du jetzt dir einen anderen aussuchen könntest, wen würdest du dann nehmen?
Die Hauptcharaktere, ja, okay.
Genau.
Weil ich gerne so spielen können würde oder weil ich glaube, ich könnte das auch spielen? Weil es finde ich einen Unterschied.
Ja, das kannst du gerne beides beantworten. So spezifisch hat jetzt der Fan die Frage nicht gestellt.
Ja, stimmt. Ist ja nicht deine Frage. Also ich fange mal an. Ich würde eigentlich gerne so gut spielen können wie Charles. Also so eine richtige Laberbacke sein. Weil ich finde das echt beeindruckend, wie er aus dem Stegreif die krassesten Reden irgendwie auf einmal schwingt so und auch gar nicht so schlecht, was so die Wortwahl angeht und so. Wo ich immer denke, so, woher kommt das alles? So, wo nimmst du das her? Wie denkst du dir das aus? Das finde ich ziemlich cool. Also, wenn ich es könnte, würde ich, glaube ich, den Charakter spielen. Und weil er auch immer so ein bisschen das macht, was niemand erwartet. Also, alle erwarten, er geht raus, aber nein, er bleibt drin und geht durch die Wasserrutsche. So ungefähr. Mhm. So, ja.
Ja.
Mhm.
Ja, und er ist ja auch so, dass er wirklich, so, ja, ich wollte noch zu Charles sagen, dass er ja auch immer ist, das durchhält, ne, dass er halt, er, seine Handlungen sind ja erstmal kontraproduktiv und so weiter und es ist nicht so, dass alle halt an einem Strang ziehen, aber es passt halt zu seinem Charakter und das ist ja das Schöne. Dadurch entwickeln sich ja Situationen, die sich aufbauen richtig, ne,
genau, wo dann so ein Konflikt entsteht. Genau, das macht es dann halt auch spannend und irgendwie nicht vorhersehbar und das ist irgendwie cool.
Genau, dass er sich wirklich halt ins Gefängnis schmeißen lassen am Anfang direkt auf der Antigua und so weiter, ist halt, ach krass, das ziehst du jetzt durch? Okay, dann gucken, was passiert so, ne? Ja, ich, es, ja, ist eine gute Frage. Ich habe auch überlegt, was ich gerne machen würde. Ich glaube, ich wäre gern so übersichtlich wie Amber. Amber hat immer den Plan, was wo passiert ist und was wir schon wissen und so weiter. Und das ist bei mir schon so, dass ich langsam gemerkt habe, dass ich nicht mehr alle Namen und alle Hinweise weiß. Und sie ist dann irgendwann auch noch an einem guten Punkt in den Podcast gekommen, hat uns dann sozusagen an die Hand genommen und uns dann immer auch gesagt, was wir eigentlich schon wissen sollten und können und so. Und das finde ich sehr bewundernswert.
Ja. Genau das wollte ich auch sagen, was Philipp gerade gesagt hat. Also, dass Amber halt immer das Ziel genau vor Augen hat und auch sehr zielorientiert arbeitet. Das ist natürlich was ganz anderes, als wir am Anfang als Gruppe gemacht haben.
Das kann man laut sagen.
Aber ich glaube, deswegen finde, also ich könnte mich jetzt gar nicht zwischen zwei Charakteren entscheiden. Ich finde nämlich Ray und Werner mega spannend, die zu spielen, weil das ja, wie ihr schon eben gesagt habt, so ein bisschen gegensätzlich sozusagen zu dem ist, was Amber halt ist. Also Amber ist ja immer sehr straightforward, die hat irgendwie einen Plan, die weiß, wo sie hin will, die weiß, was sie braucht, um sozusagen dahin zu kommen. Und gerade Werner und Ray sind da ja manchmal so ein bisschen, ne, die leben so in den Tag hinein und machen teilweise so ihr eigenes Ding. Und natürlich wäre ich gerne Werner, weil der offenbar unser beliebtester Charakter ist und ich da ein bisschen eifersüchtig bin. Und Ray finde ich aber auch einfach mega geil, weil das ist einfach so ein richtig geil, verpeilter Alkoholiker, so der sich eigentlich nur von einem Bier zum nächsten hangelt, so. Aber dabei halt so ein mega gutes Herz hat. Und halt, also auf den kannst du dich halt immer verlassen. Das finde ich ist halt so ein richtig schöner, so die gute Seele der Runde.
Mein, also wenn ich einen spielen, oh sorry, ich dachte du wärst fertig.
Nee, alles gut.
Wenn ich einen spielen dürfte, wäre meine Wahl auch auf Ray gefallen, tatsächlich, weil ich es auch einfach cool finde, wie er so immer relativ unscheinbar ist und freut sich, dass er endlich auf dem Schiff ist und arbeitet da erstmal 3 Tage lang, während alle anderen das Schiff untersuchen und irgendwelche Hinweise finden und so. Und aber dann plötzlich steht er irgendwie im Hintergrund und sagt, Leute, müsste das nicht so und so sein? Und alle so, ja, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Und man rechnet einfach nicht damit und das. Und aber im nächsten Moment steht er schon wieder mit irgendwie 3 Whiskyflaschen in der Hand dort und ja, darum, das finde ich auch sehr sympathisch. Ich glaube, Tessa ist rausgeflogen.
Ja, könnt ihr mich jetzt wieder hören?
Ich höre dich, Tessa.
Ja. Ja.
Oh, okay, ich habe es einfach refreshed und scheint noch alles zu laufen.
Perfekt, denn natürlich würde ich auch dir gerne die Frage stellen, wenn du Teil des Podcasts wärst und dir einen Charakter aussuchen könntest, wen würdest du denn dann gerne spielen?
Also das ist ganz schwierig. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, wie würde ich mich wahrscheinlich in der Brooks-Realität verhalten, dann wäre ich wahrscheinlich relativ dicht an Amber dran, weil mir das Gesabbel von den Männern richtig hart auf den Keks geht beim nochmal hören. Und ich mich frage, was habt ihr eigentlich die ersten 3 Folgen gemacht? Ich glaube, ich würde tatsächlich auch Charles nehmen, weil der komplette Narrenfreiheit hat und man schon davon ausgeht, dass er Scheiße baut. Und das ist nicht mein Naturell. Deswegen würde ich, wenn ich es spielen könnte, würde ich, glaube ich, dann Charles wählen.
Und mit wem würdest du am ehesten mal ein Bier trinken gehen?
Na, mit Lars. Also mit Ray, meine ich. Sowohl privat als auch im Podcast ist, glaube ich, Ray da.
Wobei mir auch aufgefallen ist beim Durchhören der Folgen heute, dass Ray am Anfang der Staffel noch gar nicht so das Alkoholproblem hat.
Ja,
dass da auch Charles gerne mal den Whisky mitnimmt, genau.
Und dann sagt Vincent ab irgendwann einfach, dass Ray ein Alkoholproblem hat und vorher hat er noch nie ein Bier getrunken.
Nee, so genau, dann fängt das irgendwie erst an und jetzt, zweite Staffel ist er schon voll drin und besäuft sich immer.
In seiner Vorgeschichte trinkt er doch auch schon Whisky.
Ich habe das in der ersten Staffel nicht ganz so doll durchgezogen, wie in der zweiten jetzt.
Ja. Aber da lehnst du sogar auch Alkohol ab, während die anderen noch ein Glas mehr bestellen.
Das stimmt, ja.
Vielleicht jetzt noch zum Abschluss eine Schnellschussrunde. Wir haben ja nämlich noch eine ganz coole Frage, auf die wir auf jeden Fall alle, und damit meine ich auch Tessa, antworten können. Und zwar lautet diese Frage: Was sind eure Lieblingspodcasts? Könnt ihr einfach mal ein paar Namen in die Runde schmeißen?
Ich höre zurzeit das Podcast-UFO. Nicht so besonders. Kennt wahrscheinlich jeder. Und einige Rocket Beans-Formate, die als Podcast auch da sind, aber sonst nichts Besonderes, was jetzt irgendwie niemand kennen würde oder so.
Mhm. Und Luke?
Oh, ich muss auch.
Ja, alle.
Ja, also ich habe auch viel Podcast-UFO gehört, aber wie das halt immer so ist, man hat ja so eine Phase, wo man das viel hört bei Podcasts oft und dann hört's auf. Hello from the Magic Tavern kann ich sehr empfehlen, wenn jemand Englisch versteht und auf Improvisation steht. Ja, falls irgendjemand von euch da draußen Englisch versteht, dann hört er doch gerne mal rein. das ist ein sehr schöner Podcast, was so diese Improvisationsgeschichten angeht. Und ich höre gern, eigentlich, ich glaube, der Podcast, den ich am längsten und am meisten höre, ist Lage der Nation. Das ist ein Politik-Podcast.
Und Tessa?
Ja, ich höre hauptsächlich Real-Life-Laber-Podcasts, würde ich mal sagen. Also Fest und Flauschig, Herrengedeck ganz oben dabei, aber Zeitverbrechen, mein absoluter Lieblingspodcast, begleitet mich auch schon seit einem Jahr. Und den finde ich einfach wahnsinnig spannend. Das ist ein True Crime Podcast. Ja, genial.
Der geht echt immer.
Mhm. Der geht auch mehrfach.
Nati?
Ich höre natürlich den weltbesten Videospiel-Podcast, Pixelburg, der sich aber auch mit Popkultur und aktuellen politischen Themen tatsächlich beschäftigt. Aber wenn es weniger, oder weiß gar nicht, ob das weniger nischig ist, es gibt noch einen anderen kleinen Podcast, der heißt In extremen Köpfen. Und der beschäftigt sich mit Interviews mit Leuten, die ja mal Verbrechen begangen haben, an Magersucht und Essstörungen leiden, anderen Leuten irgendwie oder eine Bank überfallen haben oder Beate Zschäpe vertreten als Rechtsanwälte. Also lauter Leute, die extreme Sachen gemacht haben oder Situationen erlebt haben. Und was in deren Köpfen vorgeht. Das finde ich sehr interessant.
Oh, ich möchte noch einen empfehlen. Und?
Okay.
Hört mal Puerto Partida. Das ist eine Mischung aus ähnlich wie wir das machen, Brooks Vermächtnis, aber auch ein bisschen Spielshow. Und es geht darum, dass immer ein Zuhörer auf der Insel Puerto Partida landet und es dort schaffen muss, rechtzeitig drei Rätsel zu lösen, bevor er vom Kannibalen gefressen wird. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam. Also es ist ein bisschen Rollenspiel dabei, aber es ist auch viel Spielshow-Charakter. Der Podcast wird nicht mehr fortgeführt, aber es gibt neue Formate von den gleichen Machern. Ich empfehle trotzdem mal, in den Ursprungspodcast Puerto Partida reinzuhören. Dankeschön.
Und Anna?
Erstmal ist Philipp noch dran.
Ach so, Entschuldigung.
Alles gut.
Das macht nichts. Ja, ich habe auch so zwei Arten oder Situationen, wenn ich Podcasts höre. Das eine ist halt zu Hause beim Kochen oder auf dem Balkon sitzen oder so. Das sind halt auch so Laber-Podcasts wie Podcast UFO. Gemischtes Hack habe ich mal angefangen, aber hat sich nicht so durchgesetzt. Oder halt auch relativ viel Fest und Flauschig. Was ich auch immer gut finde, vor allem im Flixbus, ist halt eine Flixbus-Tour immer einmal Fest und Flauschig, das ist gut. Mhm. Und ansonsten habe ich so Urlaubsdinger. Auch True Crime, also Zeitverbrechen, sind immer voll spannend, wenn man irgendwie mit dem Auto oder Wohnmobil irgendwo durch die Landschaft fährt. Und Zeitzeichen gibt's noch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch immer total spannend. So eine Viertelstunde, was irgendwie an diesem Tag, den man gerade hat, vor 300 oder 400 Jahren passiert ist oder so. Da kommen auch so ganz viele spannende Facts bei rum. Ja.
Ja, da kann ich mich eigentlich so ein bisschen anschließen. Also ich bin auch ein sehr, sehr großer Fest- und Flauschig-Fan. Höre das eigentlich immer. Podcast-UFO finde ich auch super. Persönlich finde ich das auch viel besser als Gemischtes Hack. I know, damit mache ich mir jetzt vielleicht viele Feinde, aber ich persönlich finde ja Gemischtes Hack wirklich extrem überbewertet. Sehr, sehr gerne höre ich aber auch Pardiologie, den Podcast von Charlotte Roche und ihrem Ehemann Martin. Der ist total schön, den kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen. So, damit haben wir jetzt nochmal ordentlich Werbung für andere Formate gemacht. So sind wir. Gönner. Richtige Gönner.
Das kriegen wir nie mehr wieder.
Und damit sind wir jetzt auch am Ende von Folge 2. Nach wie vor führt Tessa hier die Spiele an mit 12 Punkten und wir sind gespannt, ob sie ihren Vorsprung in Folge 3 noch weiter ausbauen kann. Bis dahin, kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss, Leute.
Juhu.